Guten Morgen. Zu unserem Gottesdienst der Evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim heiße ich Sie ganz herzlich willkommen und begrüße Sie, ob hier real oder digital am Bildschirm, ganz herzlich. Wir feiern diesen Gottesdienst, wie jeden Gottesdienst, im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch, mit dem ich Sie alle begrüßen will, der für die vor uns liegende Woche gilt, der stammt aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10, der zweite Teil. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Sehr österlicher Text für eine herbstliche Zeit. Aber wenn das nicht mal eine klasse Botschaft ist, habe ich gedacht, man müsste es ja eigentlich wirklich in alle Welt hinausrufen. Es gibt einen, der dem Tode die Macht genommen hat. Wie gut ist es, ihn zu kennen, ihn zu gehören und noch wichtiger, eben wirklich immer bei ihm dran zu sein. Aber dazu gleich mehr. Ich möchte mit uns beten. Und lieber Herr und Heiland, Herr, vielen Dank für den Sonntagmorgen, den wir jetzt haben, für dein Wort, das immer wieder neu in unser Leben, in unsere Situation spricht. Danke dir für deine große Liebe, die du am Kreuz für uns gezeigt hast und dass du das auch dadurch bewiesen hast, dass du auferstanden bist vom Tod. Danke, dass wir deshalb davor keine Angst haben brauchen. Danke, dass du uns liebst, dass du uns kennst, so wie wir sind, und dass du uns da auch immer wieder wachrütteln willst. Segne jetzt dein Wort an uns, segne die Gottesdienste, die überall stattfinden. Rede du zu uns Menschen auch heute noch. Amen. Wie üblich kommen jetzt die Abkündigungen vorweg. Es gibt eine außerplanmäßige Veranstaltung diese Woche. Das ist am Montag 19 Uhr, die Mitarbeiterstunde. Ansonsten finden die regulären Veranstaltungen statt wie folgt. Am Mittwoch 19 Uhr Bibelstunde hier im Saal. Am Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst. Mittwoch 18.30 Uhr der Teenie-Kreis. Freitag 16 Uhr Jungschar. Und am Sonntag, den 11. Oktober, das ist schon eine Vorausschau, um 10.30 Uhr das Erntedankfest mit Bruder Völker. Die nächsten zwei Sonntage, das ist einfach nur zum Vormerken, wird ein Opfer für die Missionsarbeit von Renate und Peter Jonge in Japan gesammelt. Jedes Mal vorm Gottesdienst um 10 Uhr findet die Gebetsgemeinschaft statt. Und auch weiterhin in der Corona-Zeit wird der Gottesdienst weiter übers Internet und das Telefon übertragen. Auch da an jeden, auch der jetzt zuhört. Herzliche Einladung, daran zu bleiben und da mitzufeiern. Jetzt singen wir eben passend zum Wochenspruch, oder wir hören, es singt ja nur ein kleiner Teil, das österlich anmutende Lied, aber das trotzdem auch für uns gilt, auch heute und jetzt, ob im Herbst oder im Frühjahr, aus dem Liederbuch, die Nummer 117, die Strophen 1 und 2 und 5 und 6. Jesus lebt, mit ihm auch ich, unsere Botschaft.
Sing, sing, sing.
Der heutige Wochenspruch, ich wiederhole ihn gerade noch, Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Hört sich sehr optimistisch an, aber er stammt aus dem zweiten uns überlieferten Brief von Paulus aus dem Gefängnis. Paulus war ein Gefangener, dem ging es nicht gut. Damals war das Gefängnis nicht ganz so luxuriös ausgestattet im Vergleich wie heute. Es war ein römisches Gefängnis vor 2000 Jahren. Mitten aus dem Elend, aus Not, aus Leid, schrieb er den Brief und auch den Satz an seinen jungen Schüler und Freund Timotheus. Es ist ein wahres Wunder, als ich den nochmal so komplett durchgelesen habe in der Vorbereitung. Der wirklich da im Elend sitzt, dem es wirklich nicht gut geht, der nicht weiß, wie es ausgeht, der den Tod vor Augen hat, also die Hinrichtung, der macht dem Mut, der draußen ist, der frei ist, dem es gut geht. Wie kann er das? Als ich so nachgedacht habe und drüber gelesen habe, er kann das einzig und allein aus dem Glauben und aus der Kraft Jesu Christi. Weil er eben über seinen eigenen Horizont, seine eigenen Probleme, seine eigene Zeit hinaus auf den blickt, der alles in Händen hält, auf Jesus Christus. Ich lese drumherum noch die paar Verse, die dazugehören, also 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 12. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Beschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Jesus Christus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grunde leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Hier blickt der Apostel auf das Zentrale des christlichen Glaubens, auf das, was uns betrifft, auch heute noch, nach der ganzen Zeit, auch heute, hier und jetzt. Der Glaube an Jesus Christus, seinen Sühnetod für unsere Schuld und eben final seinen Sieg über den Tod. Und das ist das, was eigentlich alle aufwecken müsste, seinen Sieg über den Tod. Es war schon vor Jesus, lange Zeit vorher, so 700 Jahre ungefähr, zum Beispiel in Jesaja 25, Vers 8 angekündigt, war Losungstext diese Woche. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Da hört man schon diese Hoffnung raus, diesen Blick weit rüber raus, aber auch diese Hoffnung. Denn verschlingen kann ja nur, wer größer ist, wer stärker ist, wer mächtiger ist. Als Angler, wenn ich mal in meinen See blicke, wer kann das? Es kann nur der große Hecht, kann die verschlingen, die klein und winzig sind. Und da wird das Verhältnis gezeigt, Tod gegenüber Jesus. Jesus verschlingt den Tod. So ist es, Verhältnis. Der Sieg über das Grab, dem Tod die Macht nehmen, das ist das Thema hier. Und das ist das Zentrum auch unseres Glaubens letztlich mit. Aber berührt uns das eigentlich noch? Schüttelt uns das auf? Und sind wir uns eigentlich auch dieser Ungehörigkeit, die in dieser Tatsache, in dieser historischen Tatsache meines Erachtens ist, bewusst? Und prägt es unser Leben? Prägt es unseren Umgang? Ich hörte von einer Begebenheit an, einem Gespräch von einem Nichtchristen mit einem Christen, der das ganz klar so unterstreicht. Es ging in dem Gespräch um heilige Orte, an denen man beten kann, an denen man irgendwie Gott oder was auch immer dem Transzendenten eben besonders nah ist. Der Nichtchrist verwies auf die Gräber der Propheten, und Heiligen und Nachfolger und so weiter und meinte, ha, ihr Christen, ihr seid arm dagegen. Ihr habt gar nichts. Ihr habt wirklich nichts. Selbst wenn ihr nach Jerusalem geht, ich meine, wir waren in Jerusalem, ja, dann betet ihr und jetzt stockt er plötzlich in dem Gespräch vor einem leeren Grab. Richtig erkannt, vor einem leeren Grab. Genau das ist das Thema. Richtig erkannt, denn unser Herr lebt. Das Grab ist leer. Wir brauchen nicht vor einem leeren Grab beten, weil unser Herr ist da nicht mehr drin. Und seit 2000 Jahren verkündet der Ostergruß in allen Sprachen und Nationen rund um den Globus, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Also nicht nur so irgendwie im übertragenen Sinne, so in uns, in unserer Moral, in unserer Philosophie. Nee, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das, was wir glauben, was wir bekennen. Alle Mächtigen, Weisen, Wichtigen, auch die Guten und noch die allerbesten der Menschen dieser Welt ruhen in ihren Gräbern. Das ist eine Tatsache. Nur ein Grab behauptet, anders zu sein. Es ist leer. Denn Jesus hat die Macht des Todes überwunden. Und dafür, weil ich das von ganzem Herzen auch glaube, sei ihm Lob und Ehre. Das ist Alleinstellungsmerkmal des Glaubens an Jesus als Erlöser, als Retter, aber auch als auferstandener Gottessohn. Die Sündentilgung am Kreuz wird durch das leere Grab bewiesen. Das Grab war ja eigentlich nicht nur leer, sondern es war fein, säuberlich, ordentlich, picobello aufgeräumt. Ich meine, wenn man das so liest, wie das da drin steht, das überliest man so ein bisschen, aber das war ja ordentlich hinterlassen. Also nicht nur, das war leer und da lagen irgendwo die Tücher rum oder sonst was. Nee, sondern die Tücher waren gefaltet, fein, säuberlich an einem Ort zusammengelegt, die Kopftücher lagen woanders. Ich meine, das ist richtig souverän. Also wer schafft es, sein eigenes Grab aufzuräumen? Alles Lüge, mag jetzt der eine oder andere denken. Ich würde sagen, einfach vom wissenschaftlichen Standpunkt eher nicht. Der Kreuzestod ist eine der bestbelegtesten historischen Tatsachen der Antike. Und zwar besser als Cäsar, Homer und sonstige andere Sachen, worüber wir viele Dinge aus der Antike wissen. Eben aus außerbiblischen Quellen. Ebenso belegt, und es ist genauso historisch, ist die Verfolgung der ersten Christen. Die ersten Christen, die breiteten nicht ihre Ideologie dadurch aus, indem sie Krieg über die Welt trugen und Erfolge hatten oder irgendwie sonst gutes Marketing machten. Nee, sondern die wurden verfolgt am Anfang. Und zwar richtig gnadenlos. Und genau dafür wird es spannend. Denn die waren ja auch nicht blöder als wir. Und wir würden heutzutage auch nicht für eine Lüge uns foltern lassen oder töten lassen. Sprich, wenn wir jetzt auf die Idee kämen, wir stehlen den Leichnam da raus und erfinden dann nachher eine nette Geschichte drüber, dann geht es so lang gut, solange die Leute uns nachlaufen, uns toll finden. Aber spätestens dann, wenn es hart auf hart kommt, dann würde doch der ein oder andere da wankend werden und sagen, naja, so ganz richtig war das nicht, wir haben den da rausgeholt. Aber bei den Jüngern war das der Fall. Sämtliche Jünger, soweit man es nachvollfolgen kann, bis auf Johannes, sind gestorben für dieses Zeugnis. Die hatten da keinen Erfolg weltlich, menschlich gesehen. Und dennoch, sie sprachen überall öffentlich davon, trotz eigener Nachteile. Und genau das unterstreicht die Wahrhaftigkeit historisch gesehen dieser Tatsache. Insofern ist es auch für uns heute oder auch früher und gerade als faktisch orientierte Menschen in Erwägung zu ziehen, dass das Grab wirklich leer war. Und wenn das wirklich leer war, ist Jesus auferstanden. Und wenn Jesus auferstanden ist, stimmt dieser Text. Jesus hat dem Tode die Macht genommen und hat dadurch einen grandiosen historischen Wendepunkt in die Geschichte gebracht. Und das ist ein Wendepunkt, den muss man wirklich so sehen. Wenn das historisch ist, ist es ein Wendepunkt. Denn der Satz geht nämlich weiter. Und das betrifft dann uns, das ist dann nicht nur eine Sache, die vor 2000 Jahren passiert ist. Er hat das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Und das gilt uns. Das hat mit mir zu tun. Das hat mit euch zu tun. Mit Jesus haben wir diese Hoffnung. Und deshalb singen wir es ja auch im Lied. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben und die wir auch als Hoffnung in die Welt tragen können. Die leidet doch unter dem Tod, die leidet unter der Vergänglichkeit, unter der Sinnlosigkeit, die daraus resultiert. Da gibt es eben nur ein Mittel. Und es ist, sich an diesen Jesus zu hängen, wie es in dem Liedvers auch hieß. Und dazu muss dann aber auch jeder Mensch eine Haltung einnehmen. Und zwar auch hier und heute, solange er eben eine Haltung dazu einnehmen kann. Wir müssen uns entscheiden, lasse ich mich wie Paulus hier auf Jesus ein und lasse mich, er hat es jetzt geschrieben, selig machen und berufen, wie es da in Vers 9 steht, und habe dann Teil an diesem Leben oder auch nicht. Und das wäre furchtbar, Das wäre wie wenn man in der Wüste an so einer Quelle einfach vorübergeht. Durst hat, aber an der Quelle vorübergeht. Und daraus resultiert letztlich aber auch der Missionsauftrag. Wir wollen das weitersagen, damit jeder Mensch darüber wissen kann, damit jeder von dieser großartigen Hoffnung hören kann und daran teilhaben kann. Rettung durch Jesus, ewiges Leben, Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, das sind ja nicht nur irgendwelche religiöse Schlagworte. Das sind Fakten und das sind Hoffnungen. Hinter den Worten, ja, da steht ja was. Und das können und dürfen wir voller Freude und Zuversicht, wie es letztlich auch, und den Vers habe ich unterschlagen, der Vers 7 heißt, diese Hoffnung, die daraus resultiert. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Man hat den Vers wahrscheinlich schon öfters gehört, aber in dem Kontext hat man den noch nicht so oft gehört. Also ging mir zumindest auch so, wie ich den gelesen habe. Das ist genau in dem Zusammenhang diesen, wie wir es weiter sagen können. Der Kraft und Liebe und Besonnenheit. Und das ist unser Auftrag auch als Gemeinde hier in Meckenheim oder egal wo wir sind, von dieser Hoffnung anderen weiterzugeben und anderen weiterzusagen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und lieber Herr Jesus, hab vielen, vielen Dank für diese Hoffnung, die du uns gegeben hast, die viel größer ist als unser eigenes Leben, unsere eigene Existenz, unser eigener Horizont. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da auch die Worte und die Liebe gibst, um des anderen weiterzusagen, dass noch viele andere über diese Tatsache froh werden und eine Hoffnung für sich und ihr Leben bekommen. Ja, auch gerade die Kinder, ob es eine Kinderstunde oder eine Jungschar ist, dass wir das weitergeben, dass da wirklich auch die schon in frühen, jungen Jahren schon diese Hoffnung haben und teilen können. Hab Dank, dass wir daran teilhaben dürfen, dass wir dieses Vorrecht haben. Nicht von uns selber, sondern von dir geschenkt. Amen. Die Kinder dürfen dann in die Kinderstunde gehen und wir hören auf das nächste gemeinsame Lied, wo es gerade auch darum geht, um diese frohe Botschaft von Jesus. Das ist die Nummer 311, die Strophen 1 bis 3. Noch trinkt Jesu frohe Botschaft.
heißt stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels Fragen, denn dein Weg wird helfen, du mit Jesus gehst.
Ich hatte mich mit Daniel abgesprochen, dass er dasselbe Wort nehmen wird, über das ich auch sprechen werde, und zwar in dem biblischen Zusammenhang, wie er im 1. Timotheus steht. Und ich lese ihn noch einmal vor, damit es uns auch noch bewusst vor Augen ist. 2. Timotheus, Kapitel 1, von Vers 7 an. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Darum, so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit für das Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes, der uns hat selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbar durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesu Christi, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, für welches ich gesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer der Heiden. Soweit zu dieses Wort noch einmal. Die Geschichte der Gemeinde Jesu ist seit 2000 Jahren eine Geschichte von vielen Märtyrern. In allen Generationen mussten Menschen oder haben Menschen ihr Blut für Jesus vergossen. Es war aber nicht das Erste, sondern als Erstes hat Jesus sein Blut für uns am Kreuz vergossen. Und als Erstes hat er dem Tod die Macht genommen, dem Tod, vor dem alle zittern. Und es ist eine Tatsache, dass viele diesen Glaubensweg bis ins Martyrium hineingehen konnten und auch heute noch gehen, weil sie von der Kraft des Blutes Jesu leben, weil sie wissen, ihre Schuld, ihre Sünde ist vergeben und weil sie von der Kraft der Auferstehung her leben. Die Geschichte der Gemeinde seit 2000 Jahren eine Märtyrergeschichte, aber nicht nur der Gemeinde seit 2000 Jahren, im Grunde seit dem Anfang der Weltgeschichte. Die ersten beiden Menschenkinder waren Kain und Abel. Adam und Eva waren ja in dem Sinn keine Menschenkinder, die sind nie als Menschen geboren worden, sondern Gott hat sie geschaffen. Aber die ersten beiden, Kain und Abel. Und bereits der zweite geborene Mensch wurde Märtyrer, um seiner Verbindung zu Gott willen. Er brachte Gott ein Opfer und das hat seinem Bruder Kain so erregt und in Zorn gebracht, dass er den Abel getötet hat. Geschichte des Leidens in der Vergangenheit, im Großen und Ganzen. Aber auch Menschen, die nicht Märtyrer sein mussten, haben oft ein Leben in schwerem Leid durchstehen müssen. Wenn man das Buch Hiob liest, da sieht man, dass der Teufel nicht nur durch Versuchungen und durch Angriffe von außen den Leuten Gottes schadet, sondern er tut den Einzelnen auch durch scheinbare Lebensführung das Leben ungeheuer schwer machen. So Gott will, werde ich am Reformationstag eine Predigt in Kemberg halten, zum Reformationsgottesdienst, der dann wieder über verschiedenste Kanäle in die ganze Welt übertragen werden soll, wie vor 2 Jahren damals mit Theo Lehmann und mit Pastor Holmer. Dieser Ort Kemberg ist mir sehr, sehr lange schon bekannt. Meine erste Predigerstelle, bei der ich etwas länger war, war Wittenberg. Und Kemberg war eine Außenstelle. Und dort lernte ich eine Frau kennen, die ein Leben voller Leiden hatte. Leid an Leid hat sich bei ihr angesammelt. Sie hat sehr früh beide Eltern verloren. Ist ein Waisenkind gewesen. Sie kam dann aber auch in früher Jugend zum lebendigen Glauben an Jesu. Und für sie stand fest, ich will mein ganzes Leben dem Herrn weihen. Und so wurde sie Diakonisse. Sie trat bei den Müchowitz-Schwestern ein, die Schwesternschaft, die von Eva von Thiele Winkler gegründet wurde, war wenige Jahre dort und dann bekam sie Tuberkulose. Tuberkulose war im 20. Jahrhundert, zumindest in der ersten Hälfte, noch eine Krankheit, wo man meinte, derjenige hat schon den Totenschein in der Tasche. Und sie wusste, wie schwer so ein Leiden ist und sie wollte nicht den anderen Schwestern zur Last fallen. Und dann ist sie ausgetreten aus der Schwesternschaft. Und sie hat jahrelang mit der Tuberkulose sich geplagt, bis sie dann doch ja, fast wie durch ein Wunder geheilt wurde. Sie war dann äußerlich gesehen gesund, aber ihr Leben ging weiter in großen Problemen. Es kam der Krieg, sie musste sich durchschlagen, sie hatte zwei Kinder, die wohl angenommen waren, die sie irgendwie durchbringen musste. Und dann, als sie diese schwere Aufgabe in dieser Zeit hinter sich hatte, wurde sie wieder krank. Ich lernte sie kennen, wo sie bereits so in den 70er Jahren war. Sie hatte eine Art des Krebses im ganzen Körper, muss man sagen, der sie ungeheuer quälte, der aber ganz langsam voranging. Jahrelang quälte sie sich mit diesen Schmerzen. Sie wohnte so eine halbe Treppe hoch. Und wenn sie noch mal einkaufen musste, sie musste einiges noch besorgen, dann ist sie auf den Knien die Treppe nach oben gerutscht, damit sie wieder in ihre Wohnung kam. Und dort lag sie fast den ganzen Tag. Sie lag in der Küche auf dem Sofa und über dem Sofa, das werde ich nie vergessen, war so ein Wandbehang. Und auf diesem Wandbehang hat sie irgendwann einmal die Zeile aus einem bekannten Glaubenslied gestickt. Solche Wandbehänge kennt man ja noch aus dieser Zeit. Und da hieß es, der Weg zum Paradiese führt über Golgatha. Das werde ich nie vergessen, obwohl das jetzt schon gut 40 Jahre zurückliegt. Ein Mensch in solchen großen Problemen und trotzdem bei Jesus geblieben und festgeblieben, bis zum Schluss, angefochten durch vieles. In den Bibelstunden gehen wir die Apostelgeschichte durch. Seit Kapitel 13 steht der Apostel Paulus und vor allen Dingen sein Dienst besonders im Mittelpunkt. Probleme, Verfolgung von Anfang an. Im 11. Vers hieß es, dass Paulus sagt, dass er der Apostel der Heiden ist, für welches, für das Evangelium ich gesetzt bin als Prediger und Apostel der Heiden. Und wir haben jetzt so die zweite Missionsreise bereits im Blick. Und dann sah man, wie das Evangelium nach Europa kam. Und überall Verfolgung, egal wohin kam. In Philippi wird er öffentlich ausgepeitscht und in das schlimmste, unterste Gefängnis geworfen. Danach, wie er nach Thessalonich kommt, wieder Anfeindung, Verfolgung und Hass, die ihm entgegenschlagen. Teilweise reisten ihm dann die Gegner nach und machten ihn auch auf den anderen Orten das Leben schwer. Am Ende der sogenannten dritten Missionsreise, nachdem Paulus also etwa 6 Jahre Missionar war, da fasst er einmal in einem Brief zusammen im 2. Korintherbrief, was ihm so widerfahren ist. Ich habe Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche, weniger einen. Ich bin 3-mal gestäubt, ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt, 3-mal Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht auf den Tiefen des Meeres. Große Probleme in der Anfangszeit, große Probleme bis heute. Und mir ging durch den Kopf, was ist in den letzten Jahrzehnten und Jahren so alles uns bekannt geworden. Manche von den Älteren haben vielleicht die Biografie von James Elliot vor Augen. Er war Missionar gewesen in Ecuador. Und dort hat er unter Stämmen gearbeitet bei Indianern, die Menschenfresser waren. Und er ist dort umgekommen, hat ein schweres Tod gehabt und man hat ihn wohl auch geschlachtet und gegessen. So wie das in den damaligen Zeiten war, wobei das so nicht ganz genau feststeht. Am 8. Januar 1956 hat er den Märtyrertod erlitten. Nun könnte einer sagen, vor 70 Jahren waren die Menschen noch brutaler. Da war der Hitler noch nicht so lange tot. Und auf die Indianer hat es wohl auch abgefärbt. Aber denken Sie mal nur 10 Jahre zurück. In der Türkei, der Missionar Geske, in erbärmlicher Weise aufgeschlitzt mit einem Messer von einem fanatischen Moslem. War ein deutscher Missionar gewesen. Das letzte Urteil über seinen Mörder ist wohl erst im letzten Jahr gesprochen worden, eine Bagatellstrafe, weil man ihn letztlich für doch nicht ganz so gefährlich in der Türkei hält. Nun, ich will mich da für die Hintergründe nicht näher äußern. In China bricht die Verfolgung wieder in einer Form an, im Augenblick, wie man sie aus Mauszeiten kannte. Jahr für Jahr, Monat für Monat wird die Verfolgung stärker da drüben. Und dann kann man sich natürlich fragen, worauf beruht der Glaube dieser Menschen, die das alles durchgehalten haben? Grundsätzlich kann man sagen, natürlich auf Jesus. Jesus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber er hat die Glaubenden auch in einer gewissen Weise geprägt. Und ich habe aus diesem Wort drei Grundgedanken gefunden, woraus echtes Glaubensleben seine Kraft nimmt. Denn nur durch den Glauben an Jesus kann man das überstehen. Und nur durch den Glauben an Jesus kann man die persönlichen Anfeindungen durchstehen und, wenn es sein muss, auch die Verfolgung in der Welt. Erstens, ein Glaubensleben, ja, das stark genug ist, weil es aus der Kraft aus der Höhe lebt. Es ist mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet. Zweitens, ein Glaubensleben, das sich seines Heilandes nicht schämt und das sich seiner Brüder und Schwestern nicht schämt. Und drittens, ein Glaubensleben, das auf dem festen Grund der biblischen Heilstatsachen gegründet ist. Da hat Daniel am Anfang schon einiges dazu gesagt. Ein Glaubensleben, das mit Kraft aus der Höhe ausgestattet ist, solch ein Glaubensleben ist in der Lage, wenn es sein muss, auch in den Tod zu gehen. Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Da steht als erstes, Gott hat uns etwas gegeben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern er hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Im Johannesevangelium erklärt Jesus, dass wenn er nicht mehr da sein wird, Gott doch in ihrer Mitte sein wird, sogar in ihren Herzen sein wird, nämlich durch den Heiligen Geist. In Johannes 15, Vers 26, da ist das aufgeschrieben, was Jesus sagt. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Hier sagt Jesus, dass er den Geist der Wahrheit schicken wird. Heiliger Geist, was ist das? Manche meinen, es ist die christliche Überzeugung, die man so in sich entwickelt hat. Eine Überzeugung kann schnell zusammenbrechen. Der Geist Gottes ist Gott selbst. Denn wir beginnen den Gottesdienst nicht ohne Grund in diesem Namen. Den Namen des Vaters, der Gott ist, den Namen des Sohnes, der Gott ist, und den Namen des Heiligen Geistes, der ebenfalls Gott ist. Gott hat uns diesen Geist geschenkt. dieser Geist, das ist Gott selbst. Durch den Geist kommt man zum Glauben. Man kann gar nicht zum Glauben finden ohne den Heiligen Geist. Und wenn man dann durch den Geist zu Gott gekommen ist, wohnt dieser Geist in uns. In der Apostelgeschichte wird das gelegentlich mal so ein Stückchen differenziert gezeigt. Die erste Frau, die sich in Europa bekehrt hat. Das ist interessant, eine Frau war die erste Europäerin, kein Mann. Sie war Lydia. Und da heißt es, der tat der Herr das Herz auf. Der Herr Jesus war ja zur Rechten Gottes im Himmel. Durch den Heiligen Geist bestätigte er die Worte, die Paulus machte, und dadurch öffnete sich ihr Herz. Und jetzt wohnt Gott in ihr. Im Römerbrief wird das einmal erklärt, dass der Geist Gottes in unserem Herzen ist. Und im Epheserbrief, da wird sogar gesagt, wir werden eine Wohnung Gottes im Geist. Im Tempel von Jerusalem, zu dem sagte man das Haus Gottes, die Wohnung Gottes. So wie Gott im Tempel besonders gegenwärtig war, wohnt der lebendige Gott in jedem Einzelnen der Gläubigen. Er hat dort Wohnung genommen. Und dieser Geist ist nicht ein Geist der Furcht. Im ersten Johannesbrief, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Im Römerbrief, da hieß es, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Ich sagte im Römerbrief 5, Vers 5, da steht das, dass Gott in unseren Herzen wohnt. Und er offenbart sich in unserem Herzen als der Gott, der die Liebe ist. Und nun steht hier, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Das ist eine der Säulen, aufgrund derer das Glaubensleben stark werden kann. Weil wir nicht in der Furcht stehen, sondern weil wir den Geist Gottes haben, der in uns die Liebe hineingegeben hat. Wir haben keinen Geist der Furcht oder der Angst empfangen. Dieser Geist, so hat es Jesus bei seiner Himmelfahrt den Jüngern erklärt, dieser Geist gibt Kraft. Nicht nur, dass es ein Geist der Furchtlosigkeit ein Stück ist, sondern dass er Kraft gibt, in seinem Namen bestimmte Dinge zu tun. Bei der Himmelfahrt wollten die Apostel sich gern informieren lassen, wie die Zukunft Israels sein wird. Und dann sagt Jesus, es gebührt euch nicht Zeit und Stunde zu wissen über das, was sich da ereignen wird. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Da wird von der Kraft des Geistes geredet. Und diese Kraft ist so stark, dass wo man hinkommt, man Zeugnis von Jesus geben wird. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Wir haben keinen Geist der Furcht empfangen. Jetzt könnte einer sagen, aber ich habe in meinem Leben öfter mit Furcht zu tun. Da muss man mal sehen, wo kommt die her. Es gibt eine Furcht, die aus einer gewissen Schwäche oder sogar Krankheit kommt. Das hat nichts mit dem geistlichen Leben zu tun. Das hat mit einer persönlichen Schwäche zu tun. Wir haben einen Geist der Stärke. Und wenn du vor irgendwelchen Entwicklungen Angst hast, es gibt ja Leute, die haben vor Mäusen Angst. Man muss sich mal vorstellen, wie widersinnig es ist, vor einer Maus Angst zu haben. Nun ist nicht jeder wie ich, 2,5 Zentner schwer, und das nachdem ich abgenommen habe, sondern mancher hat auch bloß 50 Kilo auf die Waage zu bringen. Und wie schwer ist eine Maus? 30 Gramm, wenn sie fett ist. Ansonsten weniger. Und trotzdem schreien manche, wenn sie eine Maus sehen. Das ist einfach irgendwie so ein kleiner Defekt, der bei uns im Menschen drin ist. Und das ist da keine echte Furcht. Kinder Gottes brauchen vor Gott keine Furcht zu haben. Auch wenn man hier und da so eine kleine Phobie oder so etwas hat, da braucht man sich nicht Gedanken zu machen. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Kraft und einen Geist der Liebe. In einem Lied, da heißt es, Herr, du gibst Kraft zu tragen der Menschen Hohn und Spott. Gerade auch Menschen, die Gläubige, die manchmal auch vor Menschen so eine gewisse Furcht haben. Wenn sie zu Jesus gehören, können sie der Menschen Hohn und Spott ertragen. Und der das Lied geschrieben hat, der hat das aus seinem Leben bezeugt. Und dann ist es ein Geist der Liebe. Ich erwähnte das schon in Römer 5, Vers 5. Mit dem Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen gekommen. Jesus hat einmal seinen Leuten gesagt, liebt eure Feinde. Ja, die lieb zu haben, die uns auch lieb haben, das ist eigentlich was Normales. Aber Feinde zu lieben, das ist nicht menschlich gesehen normal. Und trotzdem, der Heilige Geist macht es möglich, dass man sogar die Gegeneinstehen noch segnen kann. Wir haben den Geist empfangen, der nicht jede menschliche Angst wegnimmt, die hängt mit unserem Fleisch zusammen, aber keine panische Furcht mehr, weil man weiß, ich bin in Gottes Hand. Wir haben einen Geist empfangen, der uns die Kraft gibt, auch unter Hohn und Spott zu Jesus zu stehen und ihn zu bekennen. Wir haben den Geist empfangen, der uns die Liebe gegeben hat. Und dann wird hier gesagt, und der Zucht, beziehungsweise andere Übersetzungen sagen, der Besonnenheit. Wer den Heiligen Geist hat, der ist nicht ein Mensch, der übermütig ist und irgendwelche übermütigen Dinge meint, im Namen Gottes bringen zu können, sondern es ist ein Geist der Besonnenheit. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, da wird von der Liebe, die in unserem Herzen ist, durch den Geist etwas gesagt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebetwertig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Also keinen Geist des Übermuts, sondern ein Geist der Besonnenheit. Wir haben einen Heiligen Geist, der uns treibt, so steht es mal im Römerbrief. Aber nicht zu verrückten Dingen, sondern er treibt uns als ein Geist der Besonnenheit und zeigt uns auch immer den richtigen Weg. Nun stehen wir in einem Kampf natürlich mit Satan, mit Sünde und Welt. Aber in diesem Kampf sind wir ausgerüstet mit dem Geist, der nicht ein Geist der Furcht ist, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und warum haben die Märtyrer der Vergangenheit und die, die um Jesu Willen leiden, das alles so durchgehalten? Weil Jesus in ihnen ist. Paulus bezeugt das einmal im Römerbrief. Uns kann niemand scheiden von der Liebe Gottes. So könnte man das zusammenfassen. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefährlichkeit oder gar das Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Warum kann man im Kampf durchhalten? Ganz einfach, weil wir diesen Geist haben, der kein Geist der Furcht ist, sondern ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe, ein Geist der Besonnenheit. Und dann wird etwas gesagt, woran dieses Glaubensleben, das durchträgt, trainiert wird ein Stück. Daran, dass man sich weder des Evangeliums noch der Mitgläubigen schämt. Im Vers 8 bis 9 heißt es, darum so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit für das Evangelium wie ich, nach der Kraft Gottes, der uns hat selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach dem Vorsatz der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Schäme dich des Zeugnisses von Jesus nicht, denn er hat uns selig gemacht. Er hat uns berufen. Daniel hat das schon gezeigt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und Gott hat sich zu diesem Tod bekannt durch die Auferstehung. Das größte Problem des Lebens ist beseitigt dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Egal, was es an Schuld in deinem Leben gab, du wirst dich vor diese Schuld nicht mehr verantworten müssen, sondern Jesus hat sie verantwortet am Kreuz von Golgatha. Wer das einmal begriffen hat, der kann nicht mehr schweigen über das, was Jesus am Kreuz getan hat. Natürlich wird es Situationen geben, da fehlen einem die Worte oder so. Aber letztlich treibt es einen, gerade denen, die einen begegnen und wichtig sind, diese Botschaft weiterzusagen. Paulus sagt von sich aus in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich, aber auch die Griechen. Ich hörte vor Jahren einmal eine Andacht. Und dann sagte ein Bruder, wie schamlos ist doch unsere Umgebung. Sie brüsten sich mit Dingen, für die sie eigentlich in den Erdboden versinken müssten. So schamlos. Das geschieht oft im Miteinander, das geschieht über die Medien, viel Schamlosigkeit, die bei den Menschen da ist. Und dann sagt er, und warum sollten wir uns aber des Evangeliums schämen? Das ist eine Kraft, diese Kraft, die zum Tragen hilft, der Menschen Hohn und Spott. Wie kann ich mich einer Kraft schämen? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, die rettet. Und dann kommt ein zweites dazu. Und wir schämen uns unserer Geschwister nicht. Schäm dich auch meiner nicht. Paulus saß im Gefängnis. Wenn einer im Gefängnis sitzt, geht bei den Menschen leicht so dieser Gedanke, naja, ganz grundlos wird es doch auch nicht sein. Es gab immer welche, die um des Glaubens willen verfolgt wurden. Und denen dann doch hinterher so dieser Gedanke nachging, na, muss das so fanatisch sein? Wenn ich die Diskussion sehe, die im Augenblick über Pastor Latzel geht, wird ja überall drüber geredet. Selbst welche, die wissen, dass der Mann unschuldig ist, sagen, aber muss er denn mit dem Mundwerk immer so weit voraus sein? Er ist nicht so weit voraus, er sagt es nur, dass jeder verstehen kann. Aber dann kommen welche, sie schämen sich des Bruders. In Berlin ist eine koreanische Frau, die momentan da auch juristische Probleme hat. Warum? Weil sie Bibelworte in ihrem Imbiss, den sie da hatte, an die Wand gemacht hat, aus Missionsgründen, indem sie aber auch aufzeigt, was Gott ablehnt und verachtet. Und schon fühlen sich welche provoziert. Und welche sagen, ja, muss ich denn gerade die Bibelstelle aneignen? Die Bibel ist ein so dickes Buch. Und vieles geht auch bei den Leuten rein wie Öl. Und warum denn das, was weh tut? Paulus sagt, schäm dich meiner nicht. Er saß im Gefängnis. Wissen Sie, ich habe ja auch im Gefängnis gesessen. Ich habe mich dessen nie geschämt und ich habe ja am Schluss sogar noch einen Orden gekriegt dafür, aber das ist nicht so wichtig. Aber einmal wäre ich fast im Fußboden versunken. Und zwar bei meiner Hochzeit. Ich habe den Schwiegereltern natürlich nicht auf die Nase gebunden, dass ich im Gefängnis gesessen habe. Meine Frau wusste es, aber ich bin damit nicht hausieren gegangen. Und dann kam die Trauung. Und der Pastor, der uns getraut hat, von denen saßen 4 Kinder, alle politisch. Er war auch der Meinung, die Kinder müssten ja nicht so fanatisch gegen die Kommunisten sein. Und da hatte er mich mal besucht und gesagt, du, rede doch mal mit meinen Kindern. Er wusste, dass ich so eine Geschichte hatte. Nun, ich habe es gemacht, es hat nicht viel bezweckt. Die Zeit ist über alles hinweggegangen. Aber jetzt kam die Hochzeit. Wir haben eine kleine Hochzeit gemacht, ganz bewusst. Bloß 14 Gäste, wir wollten die ganze Mischpoke nicht dabei haben. Die engsten Verwandten, die man nicht ausladen konnte. Und der Pastor saß zum Mittagessen. Und dann sagte er was beim Essen. Und er sagt, es ist mir eine solche Freude, dass ich das heute dem Bruder Wagner und seine Frau trauen durfte. Denn er ist meine solche Hilfe durch seine Erfahrung aus dem Gefängnis. Bei meiner Mutter, Schwiegermutter ging der Kinnladen runter. Der Schwiegervater dachte, wen hat er jetzt angeschleppt, hat sie jetzt angeschleppt. Aber wir waren schon verheiratet mittlerweile. Das war aber dann doch unangenehm in dem Zusammenhang. Sonst habe ich mich der Sache nie geschämt. Aber es war damals so gewesen. Paulus sagt, du, Timotheus, schäme dich nicht. Auch wenn welche Sachen musste Paulus denn durch die ganze Welt ziehen? Musste er so fanatisch sein? Schäme dich meiner nicht. Wieso können Kinder Gottes so durchhalten? Weil sie sich des Evangeliums von Jesus nicht schämen und weil sie sich ihrer Geschwister nicht schämen. Und dann kommt das ganz Zentrale als dritter Grund, der ihren Glauben so hält, was in dem Wochenspruch dieser Woche steht. Dass nämlich Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Das trägt in den Anfechtungen und Problemen des persönlichen Lebens durch. Den Tod die Macht genommen. Ich hatte vor einiger Zeit mit jemandem zu tun, der ständig krankhaft Angst vor dem Tod hat. Das gibt's, dass es so eine Krankheit ist. Jedes kleine Problem des Lebens deutet, der könnte das dahin führen. Und ich habe ihm dann gesagt, du, unser Leben geht nun mal nur zwischen Geburt und Tod. So lange leben wir hier. Aber wichtig ist, dass dann die Zukunft klar ist. Und dann habe ich ihm bezeugt, wo wir hingehen, wenn wir zu Jesus gehören. Und wenn wir dort am Ziel sind, da werden wir gar nicht mehr an das, was wir hinter uns lassen, denken, sondern wir wissen und wir freuen uns darüber, dass wir eine wunderbare Zukunft haben. Wenn wir auf die Zukunft, an die Zukunft denken, weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, haben wir doch das ewige Leben. Und das ist nicht nur unendliches Leben, das ist ein tiefes, reines und schönes Leben, wie wir es uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Vor Jahren war ich bei einer Beerdigung, da sprach mich auch jemand an. Und er fragte mich, Bruder Wagner, sagte mal, gibt es in eurer Gemeinde auch die Art, wie in dem Jakobusbrief steht, dass ihr über Kranken betet? Und dann sagte ich ihnen, ja, ich sagte aber ganz deutlich, wir machen das nicht als Gesundbeter, sondern wir überlassen Gott, wie er handeln wird, aber wir nehmen es in Anspruch. Und ich merkte, er hat ein Problem. Er sagte mir das dann auch, er hat Krebs und er weiß nicht, wo das noch hinführen wird. Und ich sagte, wenn du dich entschließt, dann komm wieder auf mich zu. Er kam nicht mehr auf mich zu. Ich traf ihn nach 2 Jahren wieder. Und jetzt dachte ich, jetzt muss ich ihn doch mal fragen, wie sich das entwickelt hat. Und er sagte, ich habe die Probleme immer noch. Und ich wollte eigentlich, dass man über mir betet, aber du hast gesagt, das ist kein Automatismus, dann hielt mich doch so vieles zurück. Und dann lasen wir in einem Kalenderblatt eine Geschichte. Da waren 2 Alte, ein alter Mann und eine alte Frau. Sie gingen gemeinsam so durchs Leben und dann starben beide. Und dann sehen sie sich da drüben im Paradies wieder. Und sie gehen so miteinander, wie sie im Leben auch miteinander gegangen sind. Und dann sagt die Frau da drüben zu ihrem Mann, Mann, so schön habe ich mir das doch nicht vorgestellt. Das Wasser des Lebens und die Bäume des Lebens, wunderbar, alles ohne Probleme, ohne große Not, so schön. Und die Sonne scheint auch viel schöner wie hier, obwohl von der Sonne gar nichts in der Bibel steht, aber sie war so beeindruckt. Und dann sagt er, ich las dann weiter, da sagt der Mann zu ihr, und siehst du, Alte, das hätten wir alle schon lange haben können, aber du ständig mit deinem Knoblauch basteln. Manche denken ja, Knoblauch hilft zum äußeren Durchhalten. Was da drüben vor uns ist, ist 1000-mal besser als alles, was es hier gab. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und weil er dem Tod die Macht genommen hat, gehen wir getrost auf die Zukunft zu. Wir brauchen keine Sorge zu haben über das, was da kommt. Was hat den Gläubigen zu jeder Zeit die Kraft gegeben? All das, was uns in Gottes Wort bezeugt wird, das ist erst einmal das Bezeugen des Geistes. Gott wohnt in uns Und deswegen haben wir Kraft. Deswegen darf jeder in seiner persönlichen Lage die Kraft haben. Und deswegen haben die Verfolgten Kraft, weil Gott in uns wohnt und weil es kein Geist der Furcht ist, sondern ein Geist der Kraft und ein Geist der Besonnenheit und ein Geist der Liebe. Und weil wir in einer Bruderschaft sind, der wir uns nicht schämen müssen. Wir sehen andere, die Nöte haben, und wir staunen, wie Gott an ihrem Leben wirkt. Und dann vor allen Dingen, weil wir auf dem Fundament der Erlösung stehen, das Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat und das er uns zugerechnet hat. Wir haben Vergebung der Sünden, wir haben den Sieg über den Tod und wir sind in seiner Hand. Ich bitte Sie, soweit es möglich ist, aufzustehen. Wir wollen beten. Herr, wir denken in der Stunde besonders an die, die heute Verfolgung ausgesetzt sind. Du siehst unsere Geschwister vor allen Dingen auch in den so islamisch dominierten Gegenden. Du siehst, wo Menschen verfolgt werden, in Pakistan und wo es sonst noch überall sein kann. Du siehst die, von denen keiner etwas ahnt. Hab Dank, dass du durch deinen Geist in ihren Herzen bist und ihnen die Kraft gibst, durchzuhalten. Du siehst aber auch die, vielleicht die jetzt am Telefon hören, die im Internet die Botschaft hören, die hier versammelt sind, die in großen Problemen stecken. Lass keinen von uns in seinen Dingen allein. Hab Dank, dass du uns durchträgst und dass du uns ein Glaubensleben schenkst, dass alles, was hier ist, ertragen kann und dass freudig auf die Zukunft blickt bei dir. Und alles, was noch zu sagen wäre, wir wollen es zusammenfassen mit den Worten, die du, Herr Jesus, deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Und wir hören noch jetzt auf das Lied an der Nummer 105, die Verse 1, 2 und 6. Auf, mein Herz mit Freuden. 1, 2 und 6.
Oh,
Eine wunderbare Sache. Wir sind, egal wo es durchgeht, immer an der Seite unseres Herrn. Lassen Sie uns ihn noch um seinen Segen bitten und dann hören wir noch auf ein Nachspiel. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Wir hören auf ein Nachspiel. Danach wollen wir noch hier über Gebetsanliegen sprechen und die Sender oder das Internet und das Telefon wird dann aber schon ausgeschaltet sein. Den am Laptop und am Telefon Gottes Segen noch für diesen Tag. Wenn jemand jetzt nach Hause gehen müsste, kann er vor dem Gebetsanliegen schon gehen. Wenn das nicht der Fall ist, will ich einfach jetzt fragen, hat jemand Gebetsanliegen, an die wir jetzt noch denken sollten? Wir sollten damit ruhig offen umgehen, es geht nicht in alle Welt hinein und es ist auch eine hilfreiche Sache, wenn wir füreinander im Gebet eintreten können.